deine Utopie.
Liebe Podcast-Community, hier sind wir wieder. Die empathischen drei, nämlich Maria, Lukas und ich, der Heine. Unser Lieblingsthema Empathie ist keine Utopie wollen wir heute fortsetzen mit dem Thema Wertschätzung, der Schlüsselfaktor für nachhaltige Feedbackkultur. Viele von euch werden ja sicherlich Erfahrungen gesammelt haben mit Feedback im Rahmen von Mitarbeitergesprächen und haben wahrscheinlich sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, wie wahrscheinlich wir drei auch. Und da würde ich doch ganz gerne mit dir, Maria, anfangen. Ganz spontan, was verbindest du mit nachhaltiger Feedbackkultur?
Vielen Dank für diese Frage, Heiner. Die ist auch schön formuliert, nachhaltige Feedbackkultur. Dieses Wort nachhaltig, finde ich, ist grundsätzlich völlig überstrapaziert. Keine Ahnung, ob unsere Großeltern dieses Wort ständig in den Mund genommen hätten. Ne?
Aber ich
glaube auch nicht. Nur wenn man jetzt mal wirklich daran denkt, was es bedeuten soll, heißt es ja, dass ein Feedback, das gegeben wird, und wenn wir von der Kultur sprechen, jetzt in einem organisatorischen, systemischen Rahmen, also mehrere involviert sind, dass das auf, dass das sozusagen in der Zukunft positiv gestaltete Nachwirkungen hat. Also das heißt, dass ein Feedback, das gegeben wird, auch zu Veränderungen führt, ohne das, was gut ist, wegzunehmen. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Feedback gebe und jemand so sehr schimpfe, dass er voller Angst und Schrecken zwar die Dinge macht, die ich gern hätte, nur dann mit Angst und Schrecken da sitzt, wäre das für mich nicht nachhaltig. Das für mich wäre es, jemand ist mindestens genauso gut drauf wie vorher, versteht dieses Feedback, kann es sinnvoll umsetzen auf seine Weise und ist damit zufrieden oder noch zufriedener später. Und das Ergebnis ist für das ganze System, für die ganze Organisation sichtbar.
Ja, hätte ich nicht besser formulieren können.
Danke für dieses Feedback, Heiner.
Lukas, was sagst du dazu?
Also ich sag mal, um die Frage anders zu beantworten, ist, glaube ich, schwierig. Ich würde vielleicht generell mal so zu dem ganzen Thema Feedback-Kultur oder grundsätzlich auch Feedback, sage ich jetzt mal, im Arbeitsumfeld was sagen. Ich finde ja teilweise heutzutage, dass meiner Meinung nach teilweise sogar schon geoverfeedbackt wird. Also dass in einer Zusammenarbeit oder auch, ich sag mal, sei es jetzt ein angestellter Chef oder auch ein Partner oder wie auch immer, tendiert man ja heutzutage dazu, extrem viel Feedback zu geben, teilweise auch immer direktes Feedback zu geben. Und ich persönlich bin der Meinung, man sollte Feedback halt einfach zu gewissen Punkten in einer Beziehung immer wieder einbauen. Aber man soll die Person ja auch machen lassen. Weil wenn man zu viel Feedback gibt, denke ich, gibt man auch zu viel der eigenen Meinung irgendwie dieser Person oder versucht sie dieser Person aufzusetzen und verunsichert die Person dann teilweise auch, sodass sie sich gar nicht mehr entfalten können und arbeiten können und gegebenenfalls dann jemanden auch überraschen können mit irgendwie anderen Themen, auf die man selber eben nicht gekommen wäre. Deswegen bin ich der Meinung, Feedback-Kultur ist tatsächlich einfach wichtig, klar, in jedem Unternehmen. Aber man sollte sich halt schon überlegen, wie man das gestaltet. Also einfach in klaren Abständen nicht zu viel Feedback, natürlich auch nicht zu wenig. Feedback ist wichtig. Aber ich glaube eben heutzutage wird einfach dieses Thema, wie auch das Wort nachhaltig, das Thema Feedback oder das Wort Feedback auch überstrapaziert.
Das ist toll, was du sagst gerade, Lukas. Der Gedanke, der mir kam, ist, dass Feedback an sich auch mit dem Thema Akzeptanz einhergehen sollte. Denn es ist, glaube ich, falsch zu denken, man kann sich genau die Person formen, die man vielleicht jetzt in seiner Idealwelt für diese Position oder für diese Aufgabe vor sich sehen würde. Dann muss man es wahrscheinlich selber machen. Oder selber in die Rolle schlüpfen. Das heißt, ich muss jemanden als ganzen Menschen akzeptieren. Und dieser ganze Mensch hat nun mal auch seine Limiten, entweder im Willen oder im Können. Und sozusagen daran zu schleifen, um daraus ein noch besser konstruiertes Kunstwerk zu machen, das wäre jetzt Feedback, das plötzlich irgendwie zu einer neuen Struktur zu verhelfen, wäre falsch, weil dann ist es ja nicht mehr die Person. Also das heißt, wenn jetzt jemand beispielsweise analytisch nicht seine stärkste Begabung hat, heißt bis zu gewissen Punkten vielleicht kommen kann, um an gewissen Stellen einfach in der Rolle so auszufüllen, dass vielleicht nicht zu viel Fehler passieren, dann kann ich nicht erwarten, dass ich hinterher einen zweiten Einstein draus mache. Und wenn ich das gern hätte, dann muss ich mir eher Einstein holen. Und das ist manchmal etwas, so diese eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön umgangssprachlich sagt, die sich schon viele gerne immer wünschen und vorstellen. Und im Moment kann ich es auch nachvollziehen, denn manchmal ist es einfach auch so ein tiefer Wunsch, dass es jetzt irgendwie funktioniert. Nur ja, eine Akzeptanz hilft dann auch zu wissen, okay, das wird diese Person vielleicht nie ganz so machen, wie es in meiner persönlichen Idealwelt aussähe. Hey. Was denkt ihr dazu?
Also Feedback hängt natürlich auch ganz, ganz stark von der Kultur, in der du dich bewegst, ab. Also, ich bin ja in gewisser Weise so ein typischer Norddeutscher, der eher nonverbal kommuniziert, wenn es um Feedback geht. Was will ich damit sagen? Lob, da bin ich sparsam. Aber ich bin auch genauso sparsam mit heftiger Kritik. Also, was ich damit sagen will, ist, kein Feedback, also ein nonverbales Feedback ist eigentlich schon ein Kompliment, weil ich bin zufrieden. So, und wenn ich jetzt in die Schweiz gehe, dann bin ich in einer völlig anderen Kultur, wo ich, insbesondere als Norddeutscher, mich dramatisch anpassen muss. Denn die Schweizer lechzen nach Feedback. Die wollen alles gut verstehen. Die wollen erstens verstehen, warum muss ich was machen? Das ist manchmal nervig. Aber zweitens auch, bitte sag mir, wie gut habe ich das erledigt? Wenn du das mit Schweizern nicht tust, dann wird es mit der Akzeptanz schwierig. Das ist eine ganz spezifische Kultur, mit der viele Deutsche tatsächlich auch ein Problem haben. Und das muss man als Führungskraft schon sehr berücksichtigen, einbauen in die eigene, wie soll man sagen, eigene Strategie, wie gehe ich mit meinen Kollegen, Mitarbeitern und so weiter um dort nicht ins Fettnäpfchen zu treten.
Was hast du denn verändert, Heiner, an deinem eigenen Verhalten, um dem vielleicht besser gerecht zu werden?
Also wir kommen mit zunehmender, wie soll ich das jetzt mal nennen, Seniorität und auch mit zunehmenden Erfahrungen in der Schweiz, hat das alles so ein bisschen abgefärbt auf mich. Also ich bin heute viel leichter, viel schneller, manchmal spontan eben bereit zu sagen, hey, hast du gut gemacht, also richtig gut gemacht. Ich glaube, das habe ich früher nie gesagt. Ich habe vielleicht einen netten Gesichtsausdruck gehabt, aber jetzt hier Schulterklopfen und dann streicheln und so, das war nicht mein Ding. Mein Ding war eigentlich immer, wenn ich nichts sage, ist das Lob genug. Auf der anderen Seite, kritisch Kritik zu äußern, ist natürlich für viele Menschen extrem schwierig, weil da müssen sie sich mit dir auseinandersetzen. Und wenn viele Menschen etwas hassen, dann ist es diese Auseinandersetzung von Angesicht zu Angesicht, wo du deinem Gegenüber eigentlich sagen müsstest, was er verkehrt gemacht hat. Aber viele scheuen eben dieser Konflikt, der da dann möglicherweise sofort entsteht. Und ich gebe euch da ein kleines Beispiel. Ich vergleiche das jetzt mal mit den USA. In der Schule. Also meine Kinder waren ja teilweise im Internat in den USA und haben gar nicht verstanden, warum die Lehrer mit ihnen nicht offen Feedbackgespräche geführt haben, sondern das war immer sehr freundlich und aber nicht uns gegen den Eltern gegenüber, da haben sie dann schon die Wahrheit gesagt und das haben meine Kinder überhaupt nicht verstanden. So nach dem Motto, warum verdammt nochmal sagen die uns nicht, was wir verkehrt gemacht haben? Ja? Aber das ist die Kultur.
Ist auch wirklich interessant, so wie du das sagst, denn die Frage, die sich dahinter auftut, gibt es was, was richtiger ist als was anderes? Ja, also oder ist es so ein gemeinsames Schwingen lernen und sich drauf einstellen? Das ist sicher etwas, was immer wieder auch so im Berufsalltag hochkommt. Also wenn ich jetzt in der Gesellschaft aufwachse, dann bin ich ja von Anfang an dabei und werde so gelehrt und trage das weiter. Wenn ich jetzt später dazukomme und das vielleicht auch nur für 1, 2 Jahre, ist es durchaus schwieriger.
Ja.
So, wo fängt man da an? Ist es realistisch, dass die Person, die 1, 2 Jahre da ist, sich so schnell da eintrainiert, um das zu verstehen und mitzuwirken und richtig umzusetzen? Ne? Sollte man in der globalisierten Welt vielleicht an manchen Stellen doch versuchen, irgendwie so ein paar Standards einzuziehen, die die meisten am besten adressieren? Ich weiß, also ich habe darauf keine Antwort, nur das ist eine Frage, die mich hier beschäftigen würde. Was denkt ihr denn dazu?
Also die Antwort kann ja nur sein, dass du vorbereitet wirst. Ja? Dazu musst du aber wissen, was deine, zum Beispiel deine Kinder drüben erwartet. Wenn du das selbst nicht weißt, kannst du sie auch nicht vorbereiten. Dann müsste es eigentlich die Schule tun, aber das tun die nicht, weil die denken ja amerikanisch und verhalten sich dann auch so. Also ich müsste eigentlich meinen Kindern sagen, pass mal auf, Kinder. Da drüben läuft das alles ein bisschen anders. Die werden mit euch ständig loben, aber in einer Art und Weise, die bei euch klar sehr gut ankommt. Aber dazwischen ist die versteckte Kritik. Das machen die ja sehr geschickt. Du musst schon sehr genau zuhören, um zu erfassen, was die dir eigentlich jetzt gesagt haben. Ja? So, wenn du nicht vorbereitet bist, sondern da reingehst, dann ist das ist ganz schlecht, weil wie willst du dich darauf einstellen, wenn du gar nicht weißt, worauf du dich einstellen sollst? Das ist ja eigentlich auch der Schlüssel. Also Wertschätzung hin oder her. Aber wenn das System ein anderes ist, dann musst du in dieses System eingeführt werden, damit du es verstehst. Ja? Und keine Missverständnisse entstehen. Und da können ja Missverständnisse entstehen, die dann bis zu offener, wie soll man sagen, Arbeitsverweigerung geht, weil die sagen, also wieso behandelt dieser Mensch mich so?
Ja. Ich muss sagen, mir hat beispielsweise extrem geholfen. Das war auch, ich werde das mit meinen Kindern sicherlich auch so machen. Ich bin auf die europäische Schule gegangen in München. Das heißt, ich hatte von Tag 1 eigentlich immer mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen zu tun. Also wir hatten praktisch gemischte Klassen, Leute aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Lehrer, alles Native Speaker aus den unterschiedlichen Ländern, die dann sozusagen bei uns unterrichtet haben. Und ich habe das natürlich zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt, was für ein Riesenvorteil das ist. Merke es aber natürlich heutzutage und für mich ist es auch eine ganz klare Entscheidung, dass ich meine Kinder auch auf so eine Art von Schule schicken werde. Einfach weil es extrem hilft, allein also im beruflichen Umfeld, aber auch wenn man reist, man kann sich viel schneller anpassen. Man weiß eben, es tickt nicht jeder gleich, sondern jeder ist irgendwo anders und die meint es auch nicht böse, sondern das ist einfach in deren Kultur so verankert. Die sind einfach anders aufgewachsen. Und ich glaube echt, dass da einfach, ja, wie du gesagt hast, auch einer ist ein Riesenpunkt einfach in dem, was man auch in der Kindheit mitbekommt. Jetzt merkt man ja auch bei Kindern mit Eltern, die viel gereist sind, Leute, die viele Länder bereist haben, sind immer anders, sind immer offener, können sich schneller andocken, kommen schneller auch in der Berufswelt zurecht, können auch einfach umziehen und kommen in anderen Ländern klar. Das spielt da alles wahnsinnig, wahnsinnig mit rein.
Mit Teams arbeiten wir von Zeit zu Zeit an dem, was du jetzt, Lukas, so skizzierst, überhaupt jetzt in einem internationalen Rahmen irgendwie groß zu werden oder den besser zu verstehen. Einem Konstrukt, das nennt sich The Culture Map von einer Professorin aus INSEAD, Erin Meyer. Die hat aus meiner Sicht eine fantastische Arbeit geschaffen. Die hat weltweit über Studien und Recherche entlang von 8 Dimensionen unterschieden wir, wie Nationen ticken. Also jetzt natürlich ist das dann eine Stereotypisierung logischerweise, weil das mal alle jetzt auf Landesbasis über einen Kamm schert. Und trotzdem sehr hilfreich. Wir benutzen es jetzt nicht zwingend für Länder, sondern dann für die eigene Kultur. Ja, jeder Mensch hat ja so seinen eigenen Ausdruck. Und da ist sehr spannend zu sehen, dass erstmal, wenn man die Leute fragt, ist da sowas drin wie zum Beispiel Kommunikation? Ja, wie kommuniziert man? Wie unterscheidet zwischen High Context und Low Context? Also High Context wäre ja, viele Worte, um etwas machen, das blumig zu beschreiben vielleicht, eine Story zu setzen. Und Low Context hieße, auf eine Frage vielleicht einfach mit einem Wort zu antworten. Ja, im Extremfall natürlich. Und dann gibt es diesen Aspekt Feedback geben. Und da ist es schon interessant zu sehen, dass manche Länder das dann nicht mehr zusammenbekommen. Also wenn wir Deutsche zum Beispiel mit einem Franzosen, also um jetzt mal Frankreich als Beispiel zu nehmen, mit Franzosen arbeiten, allein die E-Mails, die kennen wir, die sind sehr lang, ja, schon die Anrede und der Abschluss sind ja, extrem lang gestaltet, wo ein Deutscher vielleicht einfach schreibt VG-Name, ja, sowas würde jetzt zumindest in der herkömmlichen französischen Ansprache nicht unbedingt passieren. Das heißt, da würde man, ja, würde man was schreiben, was heißt ja mit herzlichen Grüßen oder hochachtungsvoll und das in vielen Worten gestaltet. Gleichzeitig ist das eine Nation, zumindest nach den Studien von Aaron Meyer, die extrem direkt im Feedback ist. Und das ist für den Deutschen natürlich was Komisches, weil zum einen denkt man, oh, das ist jemand, der immer so mit der Kirche ums Dorf läuft oder durch die Blume spricht und plötzlich kommt so eine knallharte Ansage. Ja, das kann für eine deutsche Mentalität unverständlich sein, weil wir das nicht zusammenbringen, weil für uns die Dinge irgendwie halt anders gestaltet sind. Wir sind vielleicht knapper in der Aussprache, auch nicht jeder, aber sagen wir mal im Schnitt, und auch direkter im Feedback. Und dass jemand sozusagen da so ein Spread auch in der Kommunikation ausweist auf die andere Seite hin, ist da unverständlich. Und das spricht jetzt für einige solche Aspekte. Und das ist ganz interessant, wenn man das mit Teams zusammen anschaut, die haben manchmal so Aha-Effekte. Ja, so Aha-Momente, wo sie verstehen, ah, das ist ja interessant, das habe ich noch nie so betrachtet. Jetzt wird mir das klar, warum ich in dem Moment gar nicht wusste, wie ich mit dem jetzt umgehen soll, ja, oder was ich darauf sagen soll oder warum ich so schockiert war. Also das ist wirklich was man halt natürlich von klein auf viel besser noch trainieren kann, wenn man jemanden schon mal jetzt so in die Schule schickt, dass die viele Varianten sehen. Nur den Kindern, denen das nicht gegönnt ist, hilft das dann hinterher, wenn man das zumindest irgendwie in der Weise offensichtlich macht.
Ja. Ich habe da mal ein Schlüsselerlebnis gehabt in der Vergangenheit mit den Franzosen, die in der Beziehung wirklich anders sind als wir. Management-Meeting, da werden Beschlüsse gefasst. Und dann heißt es, alles durch, aber am nächsten Morgen wollte keiner mehr was davon wissen. Oder wieder neu verhandelt.
Ja.
Und dann sitzt du als Deutscher davor und sagst, hä? Was ist das denn jetzt hier? Völlig normal bei denen. Da wird alles nochmal aufgedröselt.
Hm. Ja. Und das ist auch Japanisch. Also das musste ich in meiner Zeit in Japan lernen. Hab zum Glück mich darauf vorbereitet, wie ihr vorhin sagtet. Ja, Vorbereitung ist da echt ein Schlüssel, vor allem wenn man jetzt beruflich hingeht und da auch schnell effektiv sein möchte. Wenn du in einem Vorstandsmeeting sitzt und nicht jeden Bereich abgeholt hast und mit den Leuten gesprochen hast, ihre Meinung eingeholt hast, brauchst du damit keiner Vorlage zu einem Entschluss kommen. Ja, das ist ein wirklich böser Fehler, denn Konsensus ist alles. Das ist zwar eine sehr hierarchische Kultur in der Entscheidungsfindung, doch ohne Konsensus tritt die Hierarchie nicht intakt. Das heißt, ein Deutscher würde sich typischerweise wundern, genau wie du sagst, warum die einen tollen Vorschlag machen, ja, dem Vorstand, und dann nicken irgendwie alle und hinterher weiß kein Mensch was davon. Wenn ich nicht alle vorher abgeholt habe, wird dieser Vorstand nie etwas entscheiden. Und das sind so interessante Unterschiede. Jetzt sind wir von Feedback hin zu kulturellen Unterschieden gekommen, doch irgendwo ist es ja schon offensichtlich im Kern des Themas.
Aber das hat natürlich einen riesen Vorteil, was die Japaner machen, weil die sind dann, wenn sie tatsächlich entschieden haben, extrem schnell in der Umsetzung. Mhm. Ja, weil alle an Bord sind und dann wird das durchgezogen.
Nicht so. Ja, da wird dann auch nicht mehr rumdiskutiert, ob oder alles nochmal aufgerollt, sondern es wird dann gemacht. Absolut. Na, irgendwie geht es schon in das Thema Feedback auch ein bisschen mit rein, oder? Es ist einfach, da wo Menschen abgestimmt sind, ist Feedback, glaube ich, einfach, wenn jetzt nicht irgendwie sich komische Schemata eingeschwungen haben, in Beziehungen zum Beispiel. Ja, dieser Satz, jetzt muss ich schon wieder die Spülmaschine ausräumen, hat wahrscheinlich schon so manche Beziehung zerstört.
Wieso immer ich?
Wieso immer ich, genau. Ja, nur wenn man solche Themen aufnimmt und in Klärung stellt, dann ist es irgendwann einfach, weil dann versteht man, was der andere will und was er meint und in welchem Rahmen und Kontext es gesetzt ist. Wenn man das nicht gemacht hat, kann es einfach wirklich zu unglaublichen Missverständnissen führen und auch zu schlechten Gefühlen, die vielleicht so gar nicht intendiert waren.
Also wenn man das mal zusammenfasst, wir reden ja primär eigentlich über das Thema Empathie. Egal wie unterschiedlich die Kulturen sind, solange in der jeweiligen Kultur wertgeschätzt wird, ist es in Ordnung. Das heißt, wenn die Wertschätzung fehlt, dann kommt es auf die Kultur gar nicht mehr an, dann erreichst du nämlich gar nichts. Das verträgt, glaube ich, auf dieser Welt kein Mensch. Deswegen ist eben Empathie in der Feedback-Kultur extrem für mich und wahrscheinlich für uns alle extrem wichtig.
Ja, sehr wahr. Und ohne Empathie, weil man kann nicht alles 100% klären, also verbal klären. Nicht jeder Subsatz kann geklärt werden. Das heißt, wenn ich da nicht ein gutes Gespür anlege, was der andere erstens braucht und wie das vielleicht ankommt, was ich sage, oder umgekehrt, was vielleicht wirklich gemeint ist, wenn mir jemand etwas sagt, was ich vielleicht zu hart finde oder falsch finde oder irgendwie zumindest nicht akzeptieren will in der Form. Dann ja, ist da Empathie der Schlüssel, um eine Klärung zumindest herbeizuführen.
Ja, und damit haben wir, glaube ich, wieder mal einen ja, fast perfekten Schlusssatz gefunden. Und ich sage jetzt nochmal zu unserer Community, die uns ja hoffentlich immer sehr gern zuhört. Wir haben das Thema heute wertschätzend behandelt. Und wenn ihr Fragen, Kommentare, was auch immer habt, meldet euch doch bitte. Vielen Dank und ciao.
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 Empathie ist keine Utopie.